NDR Info. Themen des Tages.
Ein 28-Punkte-Friedensplan für die Ukraine liegt auf dem Tisch, ausgehandelt von den USA. In weiten Teilen liest er sich jedoch, als wäre er von Russland diktiert worden. Europa jedenfalls war nicht eingebunden. Fragen dazu gleich an unsere Brüssel-Korrespondentin und den Verteidigungsexperten Patrick Keller. Außerdem blicken wir nach Schwerin, wo Altkanzler Scholz heute im Nord Stream 2 Untersuchungsausschuss ausgesagt hat. Und am Ende der Sendung berichten wir über die Klimakonferenz in Brasilien, die in die Endphase geht. Die Themen des Tages am 21. November. Mein Name ist Peter Mücke. Einen schönen guten Abend. Seit gestern sorgt der US-Friedensplan für die Ukraine für Aufsehen. Nicht akzeptabel und durchaus verstörend, hat Kanzleramtsminister Frey diesen Plan zunächst genannt. Inzwischen klingt das aus der Bundesregierung etwas anders. Bundesaußenminister Wadefuhl spricht von einer Liste von Themen, die jetzt besprochen werden müssten. Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und der britische Premier Starmer haben heute Nachmittag mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert. Vor der Sendung habe ich mit unserer Brüssel-Korrespondentin Sabina Fritz gesprochen und sie gefragt, um was es in diesem Telefonat genau ging.
Naja, die europäischen Staatschefs und Selenskyj mussten sich ja erstmal abstimmen, was ist jetzt von diesem Plan, von diesem Arbeitspapier, wie es jetzt auch heißt, überhaupt zu halten. Und ich fand schon nochmal interessant, der Ton, der gesetzt wurde. Also es war ja nicht gleich sofort, also wir verurteilen das, geht gar nicht. Es gab erstmal ein Lob für den amerikanischen Präsidenten, dass er nochmal die Initiative ergriffen hat. Und jetzt wurde eben nochmal betont, es müssen europäische und ukrainische Interessen gewahrt bleiben. Es geht nicht ohne die Ukraine. Und der ukrainische Präsident Selenskyj will ja jetzt auch mit dem US-Präsidenten Kontakt aufnehmen, daran weiterarbeiten. Also das zeigt schon, man nimmt auf jeden Fall diesen Plan ernst.
Diesen Plan haben jetzt die Unterhändler von USA und Russland aufgeschrieben. Die Europäer sitzen wieder am Katzentisch. Welchen Einfluss haben denn die Europäer überhaupt noch?
Ja, klar. Also erstmal ist das schon eine Demütigung. Die muss man jetzt erstmal runterschlucken. Das sind die Europäer ja gewohnt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sie da übergangen werden. Aber es ist natürlich schon so, dass einiges in diesem Papier steht, was nicht ohne die Europäer geht. Zum Beispiel Aufhebung der Sanktionen gegen Russland. Ja, also die können ja nur mit den Europäern aufgehoben werden, weil die haben sie ja vor allem verhängt. Dann auch der Einsatz des russischen Vermögens. Das ist ja sehr umstritten, liegen ja über 100 Milliarden Euro hier vor allem auch in Belgien fest, die man jetzt verwenden will, auch für den Wiederaufbau der Ukraine. Auch das geht nur mit den Europäern. Und dann das ganze große Thema Sicherheitsgarantien. Also da soll es ja eine Regelung geben, ähnlich wie eine NATO-Mitgliedschaft, die wird ja ausgeschlossen, aber dass man schon sozusagen dann der Ukraine auch zur Hilfe kommen kann, sollte sie wieder angegriffen werden. Und das geht natürlich auch nicht ohne die Europäer. Also das müssen auch die Amerikaner wissen, dass sie ohne Europa so einen Plan nicht durchsetzen können.
Jetzt sind ja allerlei Zumutungen in diesem Plan. Was sind denn aus Sicht von Deutschland, Frankreich und Großbritannien rote Linien, die da eigentlich nicht überschritten werden dürfen?
Also die werden so nicht genannt, weil rote Linien ist klar, wenn man sie dann überschreitet, müssen Konsequenzen gezogen werden. So weit will man vielleicht nicht gehen und ich glaube, dafür ist es auch noch zu früh. Aber was man raushört, ist, dass eben auf jeden Fall nicht über den Kopf der Europäer verhandelt werden soll, dass man eben mit am Tisch sitzen will, weil es geht ja um die Zukunft Europas, um die Zukunft der Ukraine und das ist, glaube ich, schon eine rote Linie, was immer alle gesagt haben, auch hier in der EU-Kommission, es muss gemeinsam mit Europa verhandelt werden. Es soll ja eine amerikanisch-russische Arbeitsgruppe eingesetzt werden für Sicherheitsgarantien. Sowas geht natürlich nicht, da muss Europa noch dazu. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, die Gebietsabtretungen, die von der Ukraine verlangt werden, die werden sicher in der Form auch nicht akzeptiert werden können, weil da geht es ja auch um Gebiete, die noch umkämpft sind. Und da sagen ja die Europäer, nein, wir müssen sozusagen an den Frontverlauf, an die Kontaktlinie zurück. Nur das, was jetzt wirklich schon von Russland besetzt ist, kann überhaupt verhandelt werden. Ja, und das Dritte, was wir halt immer wieder auch sagen, sind diese Sicherheitsgarantien. Was passiert eben, wenn das alles nicht eingehalten wird? Die Ukraine, wenn sie nicht Mitglied der NATO ist, wo ist dann die Sicherheit, dass sie nicht wieder angegriffen wird? Und das ist sicher auch ein Punkt, wo Europa ziemlich hart bleiben wird.
Mit Europa meinen wir jetzt ja vor allen Dingen Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Aber was ist denn mit den anderen Europäern?
Naja, für die spricht ja vor allem die EU-Kommissionspräsidentin, kann man sagen, oder auch der Sprecher der EU-Länder, den gibt es ja auch, Antonio Costa. Und vielleicht ein Zufall der Geschichte, beide sind ja gerade in Südafrika beim G20-Gipfel. Da sind zwar jetzt nicht die USA, aber schon viele auch europäische Staatschefs. Also insofern ist das natürlich schon ein ganz gutes Forum, um sich da auf kurzem Weg auszutauschen. Was halten wir davon? Wie gehen wir da um diesen Vorschlägen? Also die EU-Kommissionspräsidentin hat sich auch schon geäußert, auch wieder gesagt, nur gemeinsam mit der Ukraine. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser G20-Gipfel, der ja erst so ein bisschen in ja sozusagen nicht so wichtig erschien, dass der jetzt plötzlich doch nochmal in den Fokus rückt, weil da eben schon auch sehr wichtige Vertreter jetzt zusammensitzen.
Kann man denn schon sagen, wie es jetzt weitergehen soll? Denn verhandeln müssen ja am Ende Russland und die Ukraine.
Naja, also beide alleine, also ich glaube auf jeden Fall geleitet oder mit einer wichtigen Rolle schon der USA und auch der Europäer. Also im Grunde hängt ja immer alles von Moskau ab. Also zum Beispiel gibt es ja jetzt, ist ja sehr auch schwierig jetzt aus Brüssel zu beurteilen, was sagt jetzt Moskau dazu, aber was wir lesen ist, dass Moskau sagt, ja, also dieser Plan ist gar nicht so richtig mit uns abgestimmt. Andererseits, woher sollen dann vor allem diese russischen Forderungen kommen? Also das ist alles etwas nebulös. Insofern muss man jetzt wirklich erstmal warten, was sind verlässliche Signale aus Moskau und wer übernimmt dann auch wirklich die Führung eines solchen Verhandlungsprozesses? Können das die Amerikaner sein oder, und das wäre natürlich auch eine große Chance der Europäer, warum übernimmt dann das nicht Europa, so einen Prozess zu leiten? Warum gab es bis jetzt keinen Friedensvorschlagsplan aus Europa? Also da lassen sich natürlich die Europäer auch immer ein bisschen das Heft aus der Hand nehmen. Aber das wäre ja auch eine gute Gelegenheit, jetzt zumindest diesen Prozess mitzugestalten.
Soweit Sabrina Fritz aus Brüssel. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich inzwischen mit einer Rede an die Nation gewandt. Er werde sein Land nicht verraten, sagte er. Die Ukraine stehe vor einer sehr schwierigen Entscheidung. Sie werde entweder ihre Würde oder einen wichtigen Partner verlieren. Patrick Keller ist der Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Frage an ihn, ist dieser sogenannte Friedensplan nicht in Wahrheit ein Diktatfrieden?
Das ist kein Friedensplan, das ist ein Kapitulationsplan für die Ukraine. Dieser Plan könnte auch auf Russisch geschrieben und dann einfach nur ins Englische übersetzt worden sein. Er reflektiert eigentlich Russlands Maximalziele, wie sie heute umsetzbar erscheinen, wohingegen die Ukraine keine verlässlichen Sicherheitsgarantien bekommt und von den Vereinigten Staaten von Amerika an die Wand gedrängt zu werden droht.
Gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Was sind denn die Hauptpunkte, bei denen sich Russland durchgesetzt hat?
Russland würde, wenn dieser Plan so zum Tragen käme, Gebiete erhalten in der Ukraine, die dann dauerhaft russisches Staatsgebiet werden. Auch Gebiete, die Russland gegenwärtig noch gar nicht erobert hat, zum Beispiel im Oblast Donetsk. Das sind Dinge, die aus meiner Sicht für die Ukraine gar nicht akzeptabel sind, wo Russland etwas bekäme, ohne im Gegenzug etwas aufgeben zu müssen. Denn auf der anderen Seite steht allein ein vages Versprechen Russlands, dann die Ukraine nicht anzugreifen oder diese Gebiete nicht zu erweitern. Es sind keinerlei Sanktionen zu erkennen in diesem Papier, in diesem Plan für den Fall, dass sich Russland an diese Versprechen nicht hält. Im Gegenteil, es werden zusätzliche Zugeständnisse dort verankert, wie zum Beispiel die Feststellung, dass die Ukraine nicht Teil der NATO werden darf, was dem Selbstbestimmungsrecht der Ukraine und übrigens auch der aktuellen NATO-Beschlusslage zuwiderläuft.
Jetzt wird ein bisschen beschwichtigt und das heißt, das ist jetzt erstmal die Grundlage für Verhandlungen. Welchen Verhandlungsspielraum sehen Sie denn da überhaupt noch?
Ich verstehe noch gar nicht richtig, wer da eigentlich mit wem verhandelt. Dieses Papier ist das Ergebnis direkter Verhandlungen zwischen Steve Witkoff und dem russischen Verhandler Dmitrev. Zwei Leute, die zwar von ihren Präsidenten befugt sind, aber keine klassischen Diplomaten sind, keine Juristen sind, sondern Geschäftsleute. Das merkt man diesem Plan auch an. Es fehlt an einer klaren Sequenzierung. Welcher Schritt soll auf welchen folgen? Ein Problem, an dem schon 2014 Minsk I als Friedensplan gescheitert ist und was man auch an der Sprache erkennen kann. Dieser Plan ist, so wie er da liegt, nicht durchführbar. Die Frage, wer jetzt mit wem darüber verhandelt, kann ich nicht richtig beantworten, weil ich nicht weiß, wer sich eigentlich mit den russischen und amerikanischen Partnern jetzt an einen Tisch setzen soll und darf. Klar ist, wir Europäer müssten viel deutlicher unser Gewicht einbringen und deutlich machen mit einer konsolidierten Position, dass so ein Plan für uns nicht akzeptabel ist. akzeptabel ist. Und das können wir nur dann durchsetzen, wenn wir uns auch noch stärker für die Unterstützung der Ukraine engagieren. Das heißt, am Ende müssten die Staats- und Regierungschefs miteinander verhandeln, nicht diese zwei Envoys, die das gegenwärtig tun.
Warum steht denn Europa schon wieder außen vor und steht am Rand?
Weil wir Europäer nicht aktiv geworden sind. Wir haben es Washington und Moskau überlassen, miteinander zu verhandeln. Wir Europäer hätten auf eigene Initiative hin ja einen eigenen Plan entwerfen können. Wir hätten den mit Zelensky und mit der Trump-Regierung absprechen und dann mit Moskau weiter verhandeln können. Eine solche Initiative ist aus der EU oder aus ausgewählten europäischen Hauptstädten nicht hervorgegangen.
Dennoch macht ja der ukrainische Präsident Zelensky trotz dieser ganzen Auflagen gute Miene zum bösen Spiel, weil er keine andere Möglichkeit hat. Oder geht es darum, die US-Amerikaner ein wenig einzuhegen und ihnen zu schmeicheln?
Zelensky muss schauen, wo er die Unterstützung für seinen Abwehrkrieg herbekommt. Die Ukrainer jetzt im vierten Jahr kämpfen mit großer Tapferkeit, auch mit großer Innovationskraft gegen diese russische zahlenmäßige Übermacht an. Aber das wird auf Dauer nicht zu halten sein. In diesem Abnutzungskrieg ist die Ukraine auf Dauer im Rückzug. Und das lässt sich nur verhindern, wenn von Verbündeten der Ukraine genügend Unterstützung kommt. Insbesondere Waffen geliefert werden, aber auch Geld, die finanzielle Unterstützung und der politische Rückhalt für beides gegeben ist. Zelensky kann sich nicht sicher sein, dass er das in Europa in ausreichendem Maße findet. Deswegen muss er auch darauf achten, dass er die Trump-Regierung und den Präsidenten selbst nicht vergrätzt. Deswegen sein Lavieren jetzt auch in dieser Frage. Den Plan, wie er ihn jetzt auf dem Tisch hat, wird er aber nicht akzeptieren können.
Die Ukraine soll ja ihr Militär reduzieren und nicht der NATO beitreten können. Also beides soll nicht funktionieren. Was bedeutet das denn sicherheitspolitisch für das Land?
Das bedeutet, dass die Rest-Ukraine, die nach diesem Plan übrig bliebe, kaum zu verteidigen wäre gegen eine erneute konsolidierte russische Aggression. Das fängt schon bei geografischen Gegebenheiten an. Wenn man an der aktuellen Trennlinie sozusagen die neue Friedenslinie ziehen würde, plus den Russen die noch nicht eroberten Gebiete im Osten der Ukraine gibt, haben sie eine Ausgangsposition, auf den Rest der Ukraine konsolidiert einzuwirken, mit Panzern, mit Artillerie, mit Drohnen, mit ihrem gesamten Gerät, dass diese Restukraine kaum noch verteidigungsfähig wäre. Insbesondere, wenn sie keine Beistandserklärung hat, keine belastbaren Sicherheitsgarantien vorliegen und ihr Militär noch reduziert wäre. Das wäre nicht nur ein Problem für die Ukraine, sondern für uns alle hier in Europa. Weil diese Restukraine, die so unsicher und nicht verteidigungsfähig wäre, das wäre kein stabiler Staat, sondern ein Staat mit mehr Flüchtlingen, mehr ökonomischen Sorgen, mehr Instabilität, was alles auch ausstrahlen würde auf unsere Stabilität im Rest Europas. Allein deswegen schon ist es im europäischen Interesse, dass wir jetzt nicht zu diesem faulen Frieden kommen, sondern zu einem stabilen Frieden. Und das geht nur, indem wir jetzt Zelensky den Rücken stärken und eine akzeptable Kompromisslösung mit vorantreiben.
Sagt Patrick Keller von der Gesellschaft für Auswärtige Politik. Warum kommt der US-Friedensplan ausgerechnet jetzt? Und was ist sein Kalkül, fragt sich Kerstin Klein in unserem Kommentar.
NDR Info. Die Meinung.
Was will Donald Trump in der Ukraine? Die Antwort darauf ist seit Monaten dieselbe. Einen möglichst schnellen Friedensschluss. Den hatte er für Tag 1 im Amt versprochen. Den will er noch immer, wohl auch mit Blick auf den Friedensnobelpreis. Und was heißt das für die Ukraine? Immer mal wieder etwas anderes. Mal erhöht Trump den Druck auf Zelensky. Unvergessen der unsägliche Moment im Oval Office, als Trump den ukrainischen Präsidenten zur Schnecke machte. Mal wird er ungeduldig mit Russland. Wie zuletzt, als er scharfe Sanktionen verhängte. Jetzt scheint der Druck wieder Richtung Ukraine zu gehen. Was die USA da jetzt als Friedensplan vorlegen, ist an vielen Stellen unannehmbar für das von Russland angegriffene Land, weil es viele der russischen Maximalforderungen übernimmt. Aber offenbar scheint das Kalkül, dass Zelensky gerade schwach genug ist, dem Druck diesmal nachzugeben. Wegen des Dauerbeschusses durch Russland, des Korruptionsskandals im Innern, der geringer werdenden Unterstützung durch die USA. Und Donald Trump steht selbst innenpolitisch unter Druck. Der seit seiner Wiederwahl erfolgsverwöhnte US-Präsident hat ernüchternde Wochen hinter sich. Die Republikaner im Kongress weigerten sich erstmals, in Nibelungentreue seinem Wunsch zu folgen und gegen die Freigabe der Epstein-Akten zu stimmen. Seine Last-Minute-Umkehr konnte diese Niederlage kaum verschleiern. In regionalen und lokalen Wahlen fuhren seine Republikaner krachende Niederlagen ein. Und Trumps Umfragewerte sind im Keller. Die ersten Republikaner scheinen sich vorsichtig für eine Nach-Trump-Zeit zu positionieren. Dieser US-Präsident braucht dringend Erfolge. Und wenn er mit Druck auf Russland nicht weiterkommt, dann versucht er es nun eben offenbar wieder mit erhöhtem Druck auf die Ukraine.
Kerstin Klein kommentierte. In Mecklenburg-Vorpommern hat die Landesregierung 2021 eine Klimaschutzstiftung gegründet. Ziel damals unter anderem, den Weiterbau der Nord Stream 2 Gaspipeline nach Russland zu sichern. Denn die USA hatten mit Sanktionen wegen der Pipeline gedroht. Jetzt will das Land die Stiftung loswerden, aber es gibt einen Untersuchungsausschuss. Und vor dem hat heute Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz ausgesagt. Sophie Jung war in Schwerin heute mit dabei. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie der Ex-Kanzler denn aufgetreten ist.
Ziemlich wortkarg. Zwischendurch wirkte er auch irgendwie genervt und er sprach sehr leise. Auf viele Fragen hin sagte Scholz, dass er darauf nicht antworten könne. Als die Klimaschutzstiftung gegründet wurde, war Scholz Bundesfinanzminister. Damals drohten die USA mit Sanktionen gegen Nord Stream 2 und sein Job war es, diese abzuwenden. Er hatte einen Deal vorgeschlagen. Deutschland investiert in LNG-Terminals, um amerikanisches Gas zu importieren und die USA verzichten dann auf Sanktionen gegen Nord Stream 2. Die Verhandlungen waren aber nicht erfolgreich. Und in dem Zusammenhang hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig ihm die Idee mit der Klimaschutzstiftung unterbreitet.
Und was sagt er dazu?
Da hat er Schwesig heute nicht gestärkt, sondern ausgesagt, dass er die Idee lediglich zur Kenntnis genommen habe und es sei so wörtlich innere Klugheit gewesen, sich da rauszuhalten. Für ihn sei das Ländersache gewesen. Eine interessante Antwort gab es auf die Notwendigkeit der Pipeline. Da sagte Scholz, dass Nord Stream 2 für die Energiesicherheit Deutschlands nicht notwendig gewesen wäre. Das klang gerade bei der Landes-SPD immer anders. Und das war ja auch immer ein Rechtfertigungsgrund für die Klimaschutzstiftung. Scholz sagte, er hätte lieber auf LNG-Terminals gesetzt.
Und hat Scholz den Untersuchungsausschuss denn heute irgendwie weitergebracht?
Eher nicht. Scholz hatte immer wieder Erinnerungslücken und das sorgte schon für missmutige Reaktionen. Inhaltlich hat der Ausschussvorsitzende Ehlers von der CDU die Aussagen als interessant bezeichnet, ohne genauer zu werden, welche Schlüsse er nun daraus zieht. Scholz hat durch seine Aussagen ein bisschen am Zusammenhalt der SPD bei dem Thema gerüttelt. Sein Parteikollege Krüger im Ausschuss hat daraufhin darauf verwiesen, dass bis dahin alle Bundesregierungen den Bau der Pipeline unterstützt hätten.
Sophie Jung über den Auftritt von Ex-Kanzler Scholz im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Klimaschutzstiftung Mecklenburg-Vorpommern. Körperverletzung, Stalking, Tötung. Dass der Polizei bekannte Ausmaß häuslicher Gewalt ist im vergangenen Jahr auf einen Höchststand gestiegen. Das geht hervor aus den Lagebildern, die das Bundeskriminalamt und die Bundesregierung am Vormittag vorgelegt haben. Vor allem Partnerschaften und Familien bleiben demnach zentrale Tatorte. Aus Berlin berichtet dazu Karl-Dietrich Meurer.
Die neuen Lagebilder des Bundeskriminalamts zeigen eine alarmierende Entwicklung. Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt nehmen seit Jahren zu. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt berichtet, dass die polizeilich erfasste häusliche Gewalt im letzten Jahr um fast 4% zugenommen hat.
Es handelt sich um 265.942 Fälle von Opfer häuslicher Gewalt. Der überwiegende Teil davon ist in der Ausprägung Partnerschaftsgewalt zu finden. Und bei der Partnerschaftsgewalt sind 80% weibliche Opfer.
Auch die geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen stieg weiter. Mehr als 53.000 Frauen und Mädchen wurden Opfer sexueller Gewalt. Das sind gut 2% mehr. Fast die Hälfte war minderjährig. 308 Frauen und Mädchen wurden getötet. In Partnerschaften oder Ex-Partnerschaften starben 132 Frauen und 24 Männer. Dobrindt stellt die zentrale Frage.
Tut die Politik schon ausreichend viel, um Frauen vor Gewalttaten zu schützen?
Seine Antwort fällt klar aus.
Nein,
nicht ausreichend genug, nicht viel genug. Da muss deutlich mehr kommen.
Der CSU-Politiker erläutert, was die Bundesregierung geplant hat. Die elektronische Fußfessel für Täter, Sender für Opfer und strengere Regeln für K.O.-Tropfen. Zudem verweist er darauf, dass 37% der Tatverdächtigen bei Partnerschaftsgewalt nicht deutsch seien. Auch unter den Opfern sei der Anteil hoch. Bundesfamilienministerin Karin Prien betont die Breite des Problems.
Häusliche Gewalt betrifft Menschen beider Geschlechter. Häusliche Gewalt betrifft alle Altersklassen. Aber Frauen und Mädchen erleben diese deutlich häufiger. Insbesondere die Gewalt in Partnerschaften findet dort deutlich häufiger gegenüber Frauen statt.
Die Lagebilder zeigen auch mehr digitale Gewalt, wie Drohungen oder Cyberstalking. Der Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung stieg leicht. BKA-Präsident Holger Münch mahnt zur Vorsicht bei der Interpretation der Zahlen. Sie seien nur ein Teilausschnitt der Realität. Die Anzeigequote liege unter 10%, bei Partnerschaftsgewalt sogar unter 5%.
Viele Taten im Bereich gerade der Partnerschaftsgewalt, aber auch der sexualisierten und digitalen Gewalt werden nicht angezeigt. Das hat verschiedene Gründe: Angst, Abhängigkeit. Oder auch Scham.
Im Januar soll eine große Dunkelfeldstudie vorgestellt werden. Sie soll erstmals genaue Daten zur Partnerschaftsgewalt, sexueller Gewalt und digitaler Gewalt liefern. Als Ursache für die steigenden Fallzahlen nennt der BKA-Chef strukturelle Belastungen, Gewalt in der Kindheit, traditionelle Rollenbilder und Hass im Netz. Die Minister verweisen angesichts der Zahlen auf das bundesweite Hilfetelefon für Frauen 116 016 und auf eine Tarn-App, die Übergriffe beweissicher dokumentieren kann. Und sie appellieren, alle müssten zusammenarbeiten, um Gewalt früh zu erkennen und Betroffene zu schützen.
Dietrich Karl Meurer berichtete aus Berlin. Schreckmoment gestern bei der Weltklimakonferenz in Belém in Brasilien. Auf dem weitläufigen Gelände war ein Feuer ausgebrochen. Der Brand war schnell unter Kontrolle. 21 Menschen mussten medizinisch versorgt werden. Aber die Konferenz musste für mehrere Stunden unterbrochen werden, was eine Verlängerung des Gipfels nochmal wahrscheinlicher macht. Doch es gibt auch inhaltliche Gründe, länger zu verhandeln als geplant. Denn der vorliegende Beschlussentwurf ist aus Sicht vieler Länder enttäuschend. Janina Schreiber berichtet.
Auch wenn die Spuren des Feuers beseitigt sind, nur noch Absperrungen am Eingang des Gipfelgeländes daran erinnern, laut Vivian Radatz von der Umweltorganisation WWF, suggeriert das rudimentäre Konstrukt.
Also schon das Signal des Endes im Prinzip.
Eigentlich hatte das die brasilianische Präsidentschaft an diesem Freitag auch pünktlich erreichen wollen. Doch genau als die Verhandlungen eine heiße Phase erreicht hatten, brach der Brand aus. Das bringt den Zeitplan durcheinander, sagt Christoph Baals von der Entwicklungsorganisation Germanwatch.
Es ist jetzt die große offene Frage, kann das in diesem Zeitplan, wie wir jetzt noch sind, noch gelingen dazu, dass jetzt genügend Länder und Ländergruppen aufstehen und zu sagen, das reicht nicht und wir müssen hier vorangehen?
Denn der neue Entwurf für einen Abschlusstext, den die brasilianische Gipfelleitung am Morgen vorlegte, sorgte für Empörung. Die Abkehr von fossilen Energien wie Kohle, Öl und Gas wird in dem 7-seitigen Dokument nicht mehr erwähnt. Das kritisiert eine Allianz mehrerer Länder, angeführt von Kolumbiens Umweltministerin Irene Vélez Torres in Belém.
Diese COP kann nicht enden ohne einen klaren, gerechten und ausgewogenen Fahrplan für den weltweiten Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Wir verlangen kein leeres Dokument, wir verlangen keine leeren Ankündigungen.
Auch die Bundesregierung hatte den Ausstieg aus fossilen Energien in einem offenen Brief an die Brasilianer als rote Linie benannt. Gemeinsam mit 29 anderen Ländern fordert sie die Abkehr weg von Kohle, Öl und Gas, und zwar gerecht. Umweltminister Carsten Schneider.
Und das geht aber nur, wenn wir weltweit im Gleichschritt sind. Es reicht nicht, dass wir nur die Klimaanpassung finanzieren, also das die Menschen zu schützen vor den Folgen des Klimawandels. Nein, wir brauchen konkrete Maßnahmen, Ausbau der erneuerbaren Energien, raus aus den Fossilen, dazu auch klare Commitments. Und dafür ist so eine Klimakonferenz da, diese Signale auch zu setzen.
Doch genau diese Passage, in der es um mehr Geld für Anpassung geht, ist für die am wenigsten entwickelten Länder wie Sudan oder Malawi nicht verhandelbar. Sie hatten sich für eine Verdreifachung der Gelder für Anpassung stark gemacht, vor allem gezahlt von Industrienationen. Doch
die Anpassungsfinanzierung, so wie sie jetzt im Text steht, ist wirklich schon eine Frechheit. Weil man erwartet jetzt, dass die ärmsten Staaten sich damit zufrieden geben, dass sie mit unbekannten Summen rechnen sollen. So, und sie brauchen Planungssicherheit.
Sagt Sabine Minninger von Brot für die Welt. Es gehe bei diesem Gipfel nicht um einzelne Worte im Abschlussdokument, sagt Jennifer Morgan, ehemalige Klimastaatssekretärin der Bundesregierung. Vielmehr sei wichtig, dass alle Themen miteinander verknüpft sind. Und die Signalwirkung des Abschlusstextes.
Zu sehen, wie reagiert die multilaterale System jetzt auf diese Krise in einem Moment mit einer Trump-Regierung und was passiert in dem Energiesystem, in Abholzung, in Anpassung. Deswegen, ich finde, es geht nicht um ein Wort. Es geht um das gesamte Entschlossenheit und Paket voranzugehen und wie schnell.
Die brasilianische Konferenzleitung hat derzeit zu einem Gesprächskreis der fast 200 Länder eingeladen und versucht auszuloten, wie die Staaten doch noch zusammenkommen könnten. Der Gipfelvorsitzende André Correa do Lago gibt sich zuversichtlich.
Ich freue mich auf die Diskussionen, die wir jetzt führen werden. Und ich vertraue darauf, dass wir alles Notwendige tun werden, um Paris zu stärken und das 10-jährige Jubiläum von Paris zu feiern, indem wir zeigen, dass wir einen Konsens erzielen können und dass wir viel, viel stärker sind als all diejenigen, die sagen, dass dieser Prozess nicht vorankommen kann.
Was genau diese Konferenz im Regenwald beschließt, bleibt unsicher. Nur eins scheint gewiss, seine ambitionierte Ankündigung, die Verhandlungen pünktlich enden lassen zu wollen, die wird Correa do Lago wohl nicht einhalten können.
Janina Schreiber war das mit ihrem Bericht aus Brasilien und soweit die Themen des Tages. Am Mikrofon war Peter Mücke. NDR